So, früher hat man einfach die Bibel aufgeschlagen, heute muss der Laptop noch auf die Bühne. Und ja, hat seine Einfachheit, aber auch seine Tücken. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen hier sein darf, an diesem speziellen Tag, an diesem Ostertag. Ein Pastor ist sehr gerne in seiner eigenen Gemeinde, wenn Ostern ist, weil das ist so ein wunderbares Fest. Aber ich bin auch gerne hier, weil ich fühle mich hier bei euch zu Hause und das ist irgendwo, sind wir ja die gleiche Mannschaft und das freut mich sehr, auch mit euch zusammen zu sein. Ja, Cornelia hat es bereits gesagt, ich bin Pastor in der Connect Church oder Gemeinde in Zofingen, nun mittlerweile seit 20 Jahren und seit 30 Jahren im Dienst der Schweizerischen Pfingstmission als Pastor unterwegs und ich darf auch die letzten 6 Jahre als Präsident der Schweizerischen Pfingstmission auch Dienst tun. Und das freut mich sehr und so möchte ich euch auch ganz herzlich grüßen vom Vorstand der Schweizerischen Pfingstmission, von der Leiterkonferenz. Das ist auch mein Auftrag, euch immer wieder daran zu erinnern. Ihr seid eine Gemeinde der SPM und wir sind dankbar, dass ihr eine Gemeinde der Schweizerischen Pfingstmission seid und mit allem, was ihr unterstützt und hineingebt, an Man- und Frau-Power und natürlich auch an Finanzen. Herzlichen Dank, dass wir so auch das Reich Gottes ausbreiten können. Meine Frau lässt euch auch ganz herzlich grüßen. Ich bin seit, mein Gott, 37 Jahren verheiratet. Und sie ist leider gesundheitlich nicht so auf dem Damm und lässt euch aber ganz herzlich grüßen. Ich bin auch Großvater von 6 Enkelkindern, damit ihr da auch die ganze Geschichte habt. 3 Söhne und 3 wunderbare Schwiegertöchter. Nun, weniger von mir, mehr von Jesus und ich möchte gerade in diese Ostergeschichte hineinsteigen mit dem Lukas-Evangelium. Wenn du die Bibel da hast, das kannst du gerne aufschlagen oder sonst, wenn der Beamer funktioniert, dann machen wir das auch auf dem Beamer. Lukas-Evangelium, hast du gewusst, dass die Passionsgeschichte, also die Geschichte von der Kreuzigung und der Auferstehung von Jesus in den Evangelien 1/3 des ganzen Raumes des Evangeliums einnimmt? Also diese paar wenigen Tage, die diese Geschichte ja beinhaltet, ist 1/3 des Evangeliums. Und ich lese einfach ein Stück aus dem Lukas-Evangelium, aus dem Kapitel 24, die Verse 5 bis 7. Da ist also nach der Kreuzigung von Jesus und da treten plötzlich verschiedene Frauen gehen da an das Grab. Und dann lesen wir, die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Warum? Weil Engel sich offenbarten und dort mit hell leuchtenden Gewändern vor ihnen standen. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist die richtige Antwort, ihr lieben Freunde. Sonst komme ich nächsten Sonntag nochmal und frage euch. Also, was haben sie gesagt? Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Ja, wir üben das noch ein bisschen. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn, und da ist von Jesus die Rede, muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen. Ja, das ist eine Geschichte. Glaubt man die denn? Wir hören ein bisschen später, das haben wir nicht auf der Folie, aber ich möchte das trotzdem noch lesen, das kommt mir so entgegen. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, also sie gingen sofort zu den Freunden von Jesus, was sie erlebt hatten, aber diese hielten das alles für ein leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Die armen Frauen. Petrus, dieser Apostel, der sehr bekannt war, allerdings sprang auf und lief zum Grab. Etwas hat ihn da berührt. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden daliegen, also hat ins Grab geschaut, voller Verwunderung ging er wieder fort. Hätte es doch Smartphones gegeben bei der Auferstehung. Stell dir mal vor, Petrus kommt zum Grab oder Maria und die anderen Frauen. Und dann, jetzt musst du lachen oder einen schwarzen Balken über deine Augen halten. Tack. Ein Selfie. Ich brauche es nicht für die sozialen Medien. Keine Angst, du wirst nicht veröffentlicht. Aber es wäre doch gut gewesen, wenn Maria ein Smartphone dabei gehabt hätte, oder? Den Engel, den hätte ich auch gerne fotografiert. Weißt du, da stehst du so neben den Engel, leuchtendes Gewand und tack, Smile und schon auf TikTok. Das wäre doch eine tolle Sache. Die Frauen am Grab hätten dieses Selfie gemacht und könnten zu den Aposteln gehen und ihnen sagen, hey, hast du gesehen, da sind, sie hätten vielleicht sogar ein Video machen können und die Engel sagen, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und dann hätten die Apostel doch das geglaubt. Sie hätten dieses wunderbare Bild machen können mit dem leeren Grab und den leuchtenden Engel. Oder stell dir vor, Jesus hätte selber ein Smartphone gehabt, wäre da im Grab drin, plötzlich ist er wieder am Leben und er würde chatten in TikTok oder in Instagram und würde hineinschreiben, still alive, ich lebe noch. Wir sehen uns zum Frühstück in Galiläa. Macht schon Feuer, wir werfen die Fische auf den Grill und werden das feiern. Das wäre doch schon viel einfacher gewesen, diese Story zu glauben, oder? Die Auferstehung Jesu ist für viele schwer zu glauben oder gar nicht zu glauben. Und sie sind in guter Gesellschaft, du siehst es sogar in der Bibel drin und da ist die Bibel ganz gerade und ehrlich. Die hatten da schon ihre Mühe, obwohl sie da live dabei waren. Weißt du, auch heute ist es so, die Menschen glauben alles, außer steht in der Bibel. Irgendwo, man ist ja für alles offen und wenn du für alles offen bist, kannst du nicht ganz dicht sein. Einfach so, ja, ein Gedankenspiel. Man ist, irgendwo glaubt die Leute alles, was ihnen gesagt wird, aber wenn du mit der Bibel kommst, oh nein, Jesus ist auferstanden, da glaube ich lieber an einen Hasen, der die Eier bringt. Es ist auch eine schöne Geschichte, das mit den Eiern und den Hasen. Und ich kann mir vorstellen, die sind gerannt wie die Hasen, als da Jesus nicht im Grab war. Und die Apostel haben gedacht, was für Eier legt ihr uns jetzt wieder argumentativ? Und ja, ich will mich da nicht versteigen in diese Geschichte. Für mich auch eine schier unglaubliche Geschichte. Und doch glaube ich sie und ich bin 100% überzeugt, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Und zwar leiblich, nicht irgendwie geistlich, sondern leiblich. Man konnte ihn berühren, man konnte mit ihm essen. Und diejenigen, die live dabei waren, ja, sie hatten anfänglich ihre Zweifel. Ja, da war Hoffnung da, als Jesus am Palmsonntag, Hosianna dem König, in Jerusalem eingezogen ist. Jetzt wird er die Herrschaft übernehmen. Er wird die Besatzungsmacht, die Römer aus Jerusalem und aus Israel herauswerfen. Wir haben wieder unser Land zur Verfügung. Jetzt kommt der Messias, jetzt kommt der Retter. Diese Hoffnung, die da war, die spürt man förmlich, als Jesus in Jerusalem einzieht. Und dann diese Katastrophe des Verrates und die Festnahme und das Verhör und schlussendlich die Marter des Auspeitschens und der Demütigung von Jesus bis hin zum Kreuz. Und immer noch da, sie schauten von Ferne zu und dachten doch, jetzt, Herr, jetzt ist der Moment, jetzt komm mit Herrlichkeit von diesem Kreuz herunter. Und er schrie und stirbt. Was für eine Katastrophe für diese Männer und Frauen. Einige fassen sich, holen Jesus vom Kreuz herunter, er ist tatsächlich tot, es gibt diese Grablegung und Ratlosigkeit. Vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen, Karfreitag, ja, da denkt man an die Kreuzigung und dann ist dieser Samstag dazwischen. Diese laute Stille. Das schreit dich förmlich an, es passiert wie nichts. Nur die Ratlosigkeit martert die Menschen dort. Und sie sind sicher zusammen und denken, was sollen wir jetzt wohl tun? Und dann kommen diese ersten Berichte, morgen früh. Die Frauen, die da am Grab waren und Jesus salben wollten, damit er nicht stinkt. Diese ersten Berichte, die Auferstehung Jesu am Ostermorgen. Ja, Ostern und diese Auferstehung ist für uns Christen ein Freudenfest. Gehört zusammen mit Karfreitag, selbstverständlich. Ohne Karfreitag kein Ostersonntag. Ohne das Kreuz keine Auferstehung, ohne das Sterben von Jesus keine Auferstehung. Das, was Gott versprochen hat und Jesus auch in seinem Dienst, als er 3 Jahre da unterwegs war mit seinen Freunden, mit vielen Menschen das auch verkündet, hat das immer wieder gesagt, was passieren wird. Und jetzt bewahrheitet sich das vor ihren Augen, die Bibel kennen, die wissen, dass er biblische Referenzen dafür hatte, Propheten, die das vorausgesagt haben. Und es bewahrheitet sich das. Doch die ersten Reaktionen der Jünger und der Frauen, die da beim Grab waren, hatten mit Furcht und Unglauben zu tun und Petrus wunderte sich. Die Frauen fürchteten sich, die Jünger glaubten ihren Berichten nicht und Petrus wunderte sich über das, was geschehen war. Kein Jubelruf, er ist wahrhaftig auferstanden, kein Jauchzer, kein Glaube, nur ein bisschen Verwunderung. Für uns ist es heute ein bisschen einfacher, die wir daran glauben. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Es ist das größte Comeback der Geschichte. Bis dahin. Es wird nochmal ein Comeback von Jesus geben, das kann ich dir sagen. Und das wird dann wirklich nicht unglaublich sein, sondern das wird sichtbar glaublich sein für alle, ob sie an Jesus glauben oder nicht. Jesus wird wiederkommen in Herrlichkeit. Und dann wird dieses exorbitante Comeback sichtbar werden. Aber das ist bis jetzt das Größte der Weltgeschichte. Jesus ist von den Toten auferstanden. Ja, wir können einfach zurückblicken. Für uns ist der Karfreitag, der Tag des Sieges über Sünde und Tod, ist ein Tag der Hoffnung, der Freitag vor Ostern, Fridays for Future, regelrecht sogar, oder? Wir haben da den Freitag, der in die Zukunft hineinschaut. Hoffnung wird vermittelt, der Tod wird besiegt, für uns ist er gestorben und Jesus Christus wird wiederkommen, so ist es prophezeit. Auch in Zukunft. Damals war es ja nicht so einfach. Dieser Zweifel und Unglaube, den ich geschildert habe. Und okay, ja, auch heute gibt es Menschen, die dies anzweifeln, sogar ziemlich viele. Vielleicht auch in deinem Freundeskreis oder in deiner Familie. Und sie hoffen, dass irgendwo ein langes Wochenende, Ostern ist, wichtiger, irgendwo ein langes Wochenende zu haben, als das zu feiern, was dort geschehen ist. Sie hoffen irgendwo im Tessin, wenn sie Skifahren im Tessin. Eigentlich wollten sie unter Palmen sein, aber man kann es vielleicht auch unter Palmen Skifahren. Irgendwo einfach in den Alltag vom Alltag zu fliehen und diese Auferstehungsgeschichte, die ist ja schon ein bisschen atemberaubend Science Fiction. Aber wir sind in guter Gesellschaft, die Jünger und Jüngerinnen, sie waren auch sehr skeptisch. Und später dann, oh ja, da gaben sie Vollgas. Und die Auferstehung, dass Jesus der Lebendige ist, das war die Grundlage ihres Glaubens schlechthin. Was dann alles nachher geschah, war genau an dieser Auferstehung festgemacht. Sie hatten ja noch nicht die Bibel, wie wir sie haben. Sie hatten noch nicht das Neue Testament, mit dem sie anderen Menschen das berichten konnten, sondern was sie berichtet haben, war das, was sie gesehen haben und gehört haben und von ihren Freunden gehört haben, von den Zeugen der Auferstehung. Sie haben die Auferstehung geglaubt und sie haben die Auferstehung proklamiert und sie haben sie verkündet, der Auferstandene. Aber bis es soweit war, ging es doch noch eine ganze Zeit. Ja, sie saßen dann mit Jesus zusammen, sie sprachen mit dem Auferstandenen, aßen mit ihm, konnten ihn berühren. Aber die Bibel ist da ganz ehrlich über all die Zweifel, die auch sie malträtiert hat. Die Frauen am Grab, Petrus, Johannes, die anderen Jünger, Thomas, eine wunderbare Ostergeschichte. Aber auch seine Feinde, also Jesu Feinde, auch sie hatten da ihre Probleme mit der Auferstehung. Die religiöse Elite, die Machthaber der damaligen Zeit, die Religiösen, die dafür gesorgt haben, dass Jesus gekreuzigt wird, auch sie konnten diese Geschichte oder wollten sie am besten nicht glauben. Und auch die Besatzungsmacht, die Römer, die dachten, das darf doch nicht wahr sein, dass die da uns auf der Nase herumtanzen und diese Geschichte erzählen. Und sie haben alles unternommen, um das Gegenteil zu beweisen. Das kann ich dir garantieren. Das kann nicht sein, dass die jetzt da irgendwo da mit ihrem Sektengeschwafel von einem lebendigen Jesus reden, denen beweisen wir es, dass es nicht so ist. Und weißt du was? Sie konnten es nicht. Für mich einer der wichtigsten Beweise, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist, weil niemand konnte es verneinen. Und sie hätten das noch so gerne gemacht, irgendwo Jesus vorgeführt, den Tod. Und später dann hören wir in einem Brief, den der Apostel Paulus schreibt, im 1. Korintherbrief, im Kapitel 15, eine wunderbare Stelle, wo Paulus genau auf dieses Ereignis eingeht. Im 1. Korinther 15, 1 bis 8. Und diese Stelle möchte ich mit euch lesen. Und da sagt der Apostel Paulus: Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, also an die gute Botschaft, das ich euch verkündet habe. Das sind Menschen, die nicht im jüdischen Raum aufgewachsen sind. Das war in Griechenland oder ist in Griechenland, Korinth. Und sie hatten andere Götter und jetzt hat Paulus ihnen also das Evangelium verkündet. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Und es kommt, was er verkündet hat, erklärt er nochmal. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt. Und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigt er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern. Auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Was will er damit sagen? Fragt sie doch. Danach zeigt er sich Jakobus, ist der Bruder von Jesus. Und dann allen Aposteln. Als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. So wenig wie für eine Fehlgeburt. Mal bis hierhin. Paulus spricht da auch von seiner Begegnung mit Jesus einige Zeit später nach der Auferstehung. Er war zuerst ein eifriger Christenverfolger, wollte alle ins Gefängnis werfen, die diese unglaubliche Geschichte der Auferstehung erzählen. Und plötzlich steht er dem Auferstandenen gegenüber, der ihm begegnet. Und in dieser Passage, die ich jetzt gelesen habe, haben wir den ältesten schriftlichen Zeugen der Auferstehung von Jesus Christus. Die Evangelien sind noch nicht geschrieben. Das ist der Erste, der etwas darüber schreibt, ist Paulus. Nur etwa 20 Jahre nach der Auferstehung. Ich kann mich gut erinnern, was vor 20 Jahren war. Es ist nicht einfach so irgendwie eine schummrige Geschichte, die man sich da zu den Fingern heraussagt. Nein, vor 20 Jahren wurde ich in Zofingen eingesetzt als neuer Pastor, das weiß ich noch gut, sogar das Fest und was es zu essen gab. 20 Jahre später schreibt also Paulus diese Stelle. Zu Beginn des Briefes beginnt er übrigens mit etwas ganz anderem, nicht mit der Auferstehung, sondern mit dem Kreuz. Ich habe unter euch nichts anders verkündet als das Kreuz, als Jesus Christus, den Gekreuzigten, nicht als den Auferstandenen, weil das so wichtig ist, dass Jesus Christus gekreuzigt ist. Und am Ende des Briefes, wo wir jetzt sind, kommt die Auferstehung hinein und wir sehen, beides ist elementar wichtig. Und das Kreuz ist das Fundament und der Schlüssel. Und jetzt kommt die Auferstehung Jesu als Filetstück des Evangeliums, seiner Verkündigung. Kreuz und Auferstehung gehören zusammen. Es sollte uns aufmerksam machen, wenn Paulus oder wenn die Bibel so vehement argumentiert, und dieses Schriftstück von Paulus ist ein Teil der Bibel, unseres Neuen Testamentes, wenn er so eindringlich in dieses Thema hineingeht, dann ist es von großer, großer Wichtigkeit, auch für dich, lieber Freund, der du heute hier bist. Und eines wird sehr schnell klar in diesem Text. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, leibhaftig, dann sind wir vergeblich zum Glauben gekommen. So heißt es im Vers 2. Das ist alles Unsinn, dann ist es nichts. Du kannst keinen christlichen Glauben ohne die Auferstehung haben. Es gibt Kirchen, die versuchen das. Aber sie sind schnell nicht mehr Kirche, sondern irgendein sozialer Club. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann fehlt uns jede Hoffnung. Dann ist es aus mit dem Tod. Wenn wir dann irgendwann an der Reihe sind und unseren letzten Atemzug machen, ohne Hoffnung unser Leben ausatmen, das ist ein schrecklicher Gedanke. Und hier finden wir einen Text, in dem es um die Narbe des Evangeliums geht, um das einmal in einem Bild darzustellen wie einem Rad. Und damit das Rad dreht, braucht es diese Narbe in der Mitte und das ist die Auferstehung von Jesus Christus. Es geht also nicht um die schönen und wichtigen Nebenschauplätze, die Speichen dieses Rades oder die Felgen, sondern es geht um die Narbe. Ja, die Speichen sind auch wichtig und alles andere in diesem Rat auch. Den Segen und die Gebetserhörung oder deine Gebete oder was auch immer. Wir auch verkündigen in unseren Gemeinden, alles wichtig. Und vielleicht denkst du, ja, hauptsächlich bekommen einen Parkplatz vor dem Mikro, Gott ist gut. Das ist nicht die Narbe des Evangeliums, sondern es ist die Auferstehung. Es geht um Leben und um Tod. Und es geht um die Ewigkeit und wo du diese Ewigkeit verbringen wirst. Wir lesen weiter im 1. Korinther 15, in die Verse 12 bis 19. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wir können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht. Offensichtlich war das eine Diskussion. Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Wow, liebe Freunde, es geht um Leben und Tod, jetzt und in der Ewigkeit. Es geht um unsere Auferstehung und an Ostern musst du das immer mit einberechnen, nicht einfach nur triumphal, Jesus ist auferstanden. Das hat etwas mit dir und deinem Leben zu tun, jetzt und in der Ewigkeit. Und offensichtlich hatten die Korinther da Probleme. Ja, gibt es nicht und was auch immer. Und vielleicht hast du das ja auch. Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Gibt es eine Auferstehung? Wir Christen haben diese Hoffnung und wir müssen sie immer und immer wieder verkünden und lehren und erleben, dass es weitergeht nach unserem Sterben. Das Kreuz über unsere Gräber ist das Siegeszeichen eines Lebens in der Ewigkeit mit Gott. Und bereits hier in diesem Brief, aber auch später in den Evangelien fallen die Eckpunkte dieser Geschichte ja auf. Die Beschreibungen sind sehr genau, wenn auch aus verschiedenen Blickwinkeln. Auch die Evangelien, alle beleuchten diese Geschichte der Auferstehung aus verschiedenen Blickwinkeln. Faszinierend. Manchmal denkt man, warum ist das nicht genau gleich? Ja, weil es aus unterschiedlichen Perspektiven gesehen und gehört worden ist. Und hier haben wir in diesem Korintherbrief eines der ältesten Glaubensbekenntnisse der Kirchengeschichte. So nah an der Auferstehung. Und es ist auch unser Bekenntnis. Unsere Botschaft. Für unsere Sünden gestorben, sagt Paulus hier. Er ist begraben worden, weil er tot ist. Und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Das ist das Glaubensbekenntnis der ganz frühen Kirche. Und die Beweisführung, die Paulus in seinem Text hier hineinbringt, ist in Übereinstimmung mit der Schrift. Er war ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer. Und diese Pharisäer, sie konnten diese Schrift auswendig. Und er wusste, von was er spricht und sagt, das ist prophezeit, 700 Jahre bevor es geschehen ist, wurde es bereits schon niedergeschrieben. Und jetzt ist es passiert, wir sind Zeugen davon. Und die Menschen, die das gehört haben, sie glaubten dieser Schrift. Es war absolut zuverlässig. Und jetzt ist es ein Zeuge, eine Beweisführung. Gestorben für unsere Sünden. Du kannst das selber nachlesen in deiner Bibel, im Jesaja-Buch, im Kapitel 53, in den Versen 4 bis 10. Es gibt aber auch noch viele andere Stellen, die davon zeugen. Das ist eine der prominentesten, Jesaja 53. Oder er ist von den Toten auferweckt worden, steht im Psalm 16,10. Bereits prophetisch angekündigt. Und noch viele andere Stellen bis hin, dass Jesus selber es sagt. Und wir haben verschiedenste Zeugen. Wenn du vor Gericht einen Zeugen hast, dann muss der glaubwürdig sein. Petrus wird hier genannt als der Erste. Nicht die Frauen, ist noch interessant, aber die Frauen hatten damals gar keine Stimme bei Gericht. Und darum werden sie auch nicht erwähnt, obwohl sie die ersten Evangelistinnen waren, die ersten, die es verkündet haben, die ersten, die es gesehen haben und die auch wirklich Feuer und Flamme für Jesus Christus waren. Petrus wird erwähnt, die Jünger werden erwähnt, die 11 Jünger. 500 werden gleichzeitig erwähnt, einige gestorben, die meisten leben noch. Jakobus, der Halbbruder von Jesus, auch ihm hat sich Jesus offenbart, alle Apostel, offensichtlich gab es noch mehr als diese 11, Paulus selbst und vielleicht gehörst auch du dazu, der den Auferstandenen gesehen und erlebt hat. Vielleicht nicht leibhaftig, aber du weißt in deinem tiefsten Innern, du hattest oder hast eine Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus. Ich persönlich kann auch davon zeugen, dass ich Jesus Christus als den Auferstandenen und als den Lebendigen erlebt habe. Ich habe eine ziemlich verrückte Bekehrungsgeschichte. Ich bin nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich hatte keine Ahnung, was da überhaupt gefeiert wird. Für mich hing der Osterhase am Kreuz oder was auch immer. Ich hatte keinen christlichen Background. Meine Eltern, die wollten das nicht, vor allem mein Vater, nicht ein Atheist. Und er hat uns auch so gelehrt. Feiertage schön frei. Bei uns waren es Freiertage, nicht Feiertage, sondern wir haben auch frei gemacht. Und so bin ich auch in mein Leben hineingelaufen. Und als ich dann Jesus Christus kennengelernt habe, in einer Offenbarung von Jesus selber, da habe ich den Lebendigen, Auferstandenen erlebt. Und mein ganzes Leben hat sich umgekrempelt. Ich erzähle euch die Geschichte dann irgendwann später mal. Und ich denke manchmal, wie kann man daran zweifeln, obwohl ich einer der größten Zweifler war. Meine heutige Frau, damalige Freundin, die sich vor mir schon zu Jesus Christus hingewendet hat, ich habe sie ich habe sie wirklich immer heruntergemacht mit ihrem Glauben und jedes Mal, als wir darüber gesprochen haben, brach sie in Tränen aus, aber all meinen Argumenten, weil sie sich nicht wehren konnte. Also ich war nicht unbedingt positiv eingestellt, aber der lebendige Jesus Christus, der mir begegnet ist, hat mein ganzes Leben verändert. Ich habe Leben kennengelernt, das ich vorher so vermisst habe. Und plötzlich ist es da. Und ich denke dann, wie kann man daran zweifeln? Diese Menschen, die hier als Zeugen aufgeführt werden, bis zum heutigen Tag, und auch du gehörst zu diesen Zeugen. Diese Menschen, die wir auch in der ganzen Kirchengeschichte sehen, sie sind nicht für Fake News irgendwo in Verfolgung hineingeraten und haben ihr Leben riskiert und haben ihr Leben hingegeben. Diese Menschen sind nicht einfach für eine Idee in diese Welt hinausgegangen und wurden dafür dann verfolgt für ihren Glauben, verbrannt, gesteinigt, von den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen und malträtiert, verfolgt. Und sie sind nicht einfach ums Feuer herumgestanden und haben sich gedacht, was machen wir für eine Geschichte jetzt, wo Jesus tot ist. Ach ja, könnte auch verstanden sein, hat mal was davon gesagt. Komm, das machen wir. Und dann sagt dann einer, ja genau, dann können wir noch ein bisschen Verfolgung erleben und so. Toll. Nein, ihr Lieben, nein. Das wäre doch ein Witz. Renn so schnell wie du kannst, damit du nicht auch am Kreuz landest. Das war ihr Grundgedanke. Und plötzlich steht da Jesus vor ihnen, Friede sei mit euch, geht in alle Welt, ich gebe euch den Heiligen Geist. Und dann beginnt die ganze Geschichte zu rollen bis zum heutigen Tag. Und auch am heutigen Tag werden Menschen verfolgt wegen diesem Glauben an den auferstandenen Jesus Christus. Das tun wir nicht einfach nur wegen einer Fake News Geschichte. Und eines der wichtigsten Beweise, ich habe es vorher schon erwähnt, für die körperliche Auferstehung von Jesus Christus, ist, dass man nie beweisen konnte bis zum heutigen Tag, dass er es nicht ist, dass er nicht auferstanden ist, konnte noch niemand beweisen. Es haben schon viele versucht und es ist immer schief gegangen. Es gibt sogar Journalisten oder ein Journalist hat ja mal ein Buch geschrieben, der hat unbedingt beweisen wollen, dass Jesus nicht auferstanden ist, ist heute einer der feurigsten Nachfolger von Jesus Christus, weil er plötzlich gemerkt hat, das ist keine Fantasiegeschichte. Und diejenigen in dieser Zeit, die es am liebsten gehabt hätten, dass sie Jesus als tot erklären können, die haben es nicht tun können, dass Jesus Christus nicht auferstanden ist. Die Römer, die geistliche Elite. Ohne die Auferstehung von Christus ist unser Glaube sinnlos. So sagt es Paulus hier. Unsere Verkündigung würde auf einer Lüge aufbauen, unser Glaube eine Illusion. Die Trennung von Gott bleibt, die Schuld bleibt, die Sünde bleibt auf uns. Die Konsequenzen davon, wir sind verloren. Und Karfreitag haben wir, oder habt ihr etwas von eurem wunderbaren Pastor Mario gehört, wo es darum geht, auch dieses Gericht zu erleben. Und wir sind Gott und Jesus Christus dankbar, dass er es auf Jesus gelegt hat und nicht auf uns. Aber wenn das nicht so wäre, wäre alles auf uns. Aber wir dürfen jetzt leben in Freiheit bis hinein in die Ewigkeit mit Gott. Im 20. Vers des 15. Kapitels des 1. Korintherbriefes, den habe ich noch nicht gelesen, aber der gehört so wunderbar in diesen Gedankengang von Paulus hinein. Doch, zuerst sagt er, wir sind die bedauernswerter als alle anderen, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Und jetzt kommt dieses Doch. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Gut. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Halleluja. Weil Jesus Christus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Und somit haben wir eine Hoffnung in diesem Leben, eine Hoffnung, die auch über die Todeslinie hinausgeht. Es wird weitergehen. Übrigens, Randbemerkung für jeden. Gibt es diese Auferstehung? Für die einen zum Gericht und für andere zur Herrlichkeit. Und wenn du nicht in das Gericht möchtest, dann müsste das Gericht schon vollzogen sein. Und es ist in Jesus Christus vollzogen. Es ist vollbracht, ruft er aus am Kreuz von Golgatha und trägt alles. Wenn du darauf pfeifst, okay, dann musst du es selber tragen. Das ist deine Entscheidung. Es wird weitergehen. Und weißt du, ich habe schon einige Abdankungen erleben dürfen und selber halten dürfen, wo Menschen Abschied nehmen von ihren Lieben. Und die Pastoren, die unter uns sind, Mario oder auch Peter, sie wissen, von was ich spreche. Du siehst den Leuten an, ob sie die Hoffnung in sich tragen oder nicht. Auch in aller Traurigkeit des Abschiednehmens. Es ist so etwas Furchtbares, wenn Menschen keine Hoffnung haben in diesem Moment. Und wie schön ist es doch, trotz aller Trauer, trotz allem Schmerz des Abschiednehmens, es wird ein Wiedersehen geben. Amen. Beim Herrn. Und diese Hoffnung, sie trägt uns. Und diese Hoffnung ist uns gegeben in Jesus Christus und seiner Auferstehung. Unsere Auferstehung nach unserem leiblichen Tod, um das geht es schlussendlich in diesem Text, dass der Tod überwunden ist durch Jesus Christus, wir mit Gott versöhnt wurden, neues Leben bekommen, mit ihm leben dürfen und durch unsere eigene Auferstehung in die Ewigkeit hindurchbrechen, um mit Gott in Ewigkeit zu leben. Das wünsche ich dir und das gönne ich dir und das hat uns Jesus Christus dargereicht. Schlag es nicht aus. Dreht es nicht in die Tonne deines Unglaubens, sondern mach dich auf und finde Gott. Vielleicht ist diese Vorstellung für dich ja sehr eigenartig. Wie wird das wohl sein, die Ewigkeit? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe dieses Leben und dann wird es aus sein. Mir gefällt dazu ein Bild der Schwangerschaft und der Geburt. Mit dem möchte ich auch zum Schluss kommen. Nicht, dass du meinst, die ganze Auferstehungsgeschichte ist so Science Fiction, sondern überleg mal, wie das ist in einer Schwangerschaft. Ein Kind wird empfangen, es reift im Bauch der Mutter heran. Und was kennt dieses Kind? Dass da, ich glaube, lebendig ist, du wirst nicht erst lebendig, wenn du geboren wirst. Oder? Sagt ja. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ein Kind lebt im Bauch der Mutter, weil die Mutter lebt. Und es kann die Mutter nicht sehen. Oder vielleicht denkt es, das ist jetzt Mutter. Musst du dir vorstellen, du schwimmst da in einer Fruchtblase drin. Es ist flüssig und so irgendwie schwammig und du hörst eine dumpfe Stimme. Das ist die Stimme der Mutter. Es erlebt Versorgung, es hört die dumpfe Stimme, es hört den Herzschlag der Mutter und ab und zu die Berührung von außen, wölbt sich etwas hinein, die Hand vielleicht des Vaters, hört eine dunkle Stimme, eine tiefe Stimme, es spürt die Liebe, es spürt den Herzschlag. Und alles, was das Kind kennt in diesen Monaten, ist das Leben in diesem Bauch drin. Mal angenehm, mal beschwerlich, aber immer beengender. Und die Zeit der Geburt ist die Zeit der Enge und auch der Angst. Jetzt muss man diesen Raum verlassen, der einem so 9 Monate, wenn es gut kommt, so vertraut. Jetzt ist es doch gut da drin. Warum muss ich jetzt da raus? Und die Geburt transferiert das Baby in eine andere Welt hinein, das es noch nie gesehen hat, die es nicht kennt. Und es wird in eine Wirklichkeit hineingeboren, von der sie höchstens gehört hat, mit der Stimme der Mutter, des Vaters und des Umfeldes. Hat sich vielleicht Vorstellung gemacht, wie das aussehen wird. Aber jetzt ist Mama offenbar und liegt auf der Brust der Mutter. Auf unsere Situation übertragen. Wenn wir von Neuem geboren sind, dann sind wir in Christus mit unserem Leben eingebettet wie dieses Kind im Bauch der Mutter. Wir können Gott nicht sehen, aber wir spüren seine Liebe, wir spüren seinen Herzschlag, wir hören manchmal seine Stimme und leben, weil er lebt. So wenig man einem Ungeborenen schlüssig erklären kann, dass es einmal Fahrrad fahren wird, das kannst du lange machen auf diesem Bauch einschwarzen und sagen, du wirst einmal Pilot oder Astronaut, du wirst mal kochen und lesen können. Das Kind kann sich keine Vorstellung machen, was das ist. Und so wenig kann Gott uns in unsere begrenzte Wirklichkeit mitteilen, wie das ewige Leben wirklich sein wird. Aber eines haben wir. Wir haben diesen Vorgeschmack des neuen Lebens mit Gott. Jetzt schon. Wenn du neues Leben bekommen hast und mit Gott verbunden bist, ist der Heilige Geist die Nabelschnur, wo du die Ernährung bekommst. Da kommt schon etwas von dieser Herrlichkeit in dich hinein. Aber dann, wenn wir in die Herrlichkeit eintreten, dann wird es so anders sein, als du dir jemals vorstellen konntest. Aber es wird herrlich sein, weil es die Herrlichkeit ist. Und ich wünsche dir das, dass du dort bist. Und es entscheidet sich heute, ob du dort bist oder eben nicht. Der leibliche Tod bringt uns aus diesem Zustand heraus und bringt uns in das Leben, für das wir eigentlich gemacht sind. Nämlich mit Gott zu leben, bei Gott zu leben. Dann werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. So wie die Geburt Angst macht, so macht uns das Sterben natürlich auch Angst. Wir müssen ja alles, was uns vertraut ist, verlassen. Und wir wissen, das Leben ist absolut tödlich. Jeder muss mal sterben, ich vielleicht auch. Leiblich hier. Aber ich weiß mit 100%iger Sicherheit, es geht weiter. Warum kann ich das sagen? Weil ich all diese Zeugen habe, weil ich die Auferstehung habe vor mir. Wir werden die Wirklichkeit vorfinden, für die wir geschaffen sind, weil Jesus es vorbereitet hat. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Das, was einmal sein wird, entscheidet sich heute, heute in deinem Leben. Heute musst du mit Gott verbunden sein, um in Ewigkeit mit ihm zu leben. In den Zug einsteigen kannst du heute und nicht erst dann, wenn es zu spät ist, wenn der Zug schon abgefahren ist. Und das wünsche ich dir so sehr, dass Ostern auch dein Ostern ist. Dass Ostern und die Botschaft der Auferstehung immer wieder auch die Botschaft deiner eigenen Auferstehung ist. Und du weißt, wo du dein Leben in Ewigkeit verbringen wirst. Das Leben hier auf dieser Welt ist relativ kurz im Vergleich mit dem, was uns noch bevorsteht. Und auf das wir uns freuen können. Und ich hoffe, du kannst dich freuen. Und in diesen Momenten, die wir hier auf Erden sind, wo wir es gut haben, wo wir es schlecht haben, wo wir schwierige Situationen haben und schöne Situationen. Du musst eines wissen, das ist nicht die ganze Geschichte, sondern diese Geschichte geht noch viel weiter. Wo wirst du diese Geschichte verbringen? Das ist die Frage, die Ostern auch heute an dich stellt. Und ich wünsche dir, dass du diese Entscheidung triffst. Jesus Christus ist auferstanden. Genau, einige haben es gecheckt. Stehen wir doch auf miteinander zum Gebet. Halleluja. Bist du ermutigt heute Morgen? Ja, so. Jesus Christus ist auferstanden. Und weil er wahrhaftig auferstanden ist, darfst du mit ihm auferstehen. In ein Leben in Herrlichkeit. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass wir heute dies verkünden dürfen. Unter uns, in unser Herzen hinein dürfen wir es hören. Herr, auch dort, wo uns Skepsis trifft, wo uns manchmal unser Unglaube einen Streich spielt, wo wir denken, ist das tatsächlich so gewesen, Herr. Auch diese Menschen, die das erlebt haben, lebten in dem drin, doch sie wurden überwunden von dieser Herrlichkeit Gottes. Und ich bitte, Herr, heute Morgen, dass du eine Offenbarung schenkst jedem Zweifler, jeden, der heute nicht glauben kann, bitte ich, Herr, dass du das Herz öffnest und Glauben schenkst. Du darfst zweifeln. Du darfst auch mal ungläubig sein. Du darfst auch deine Kritik äußern. Aber eines musst du immer wissen, so wie es der Apostel Thomas gemacht hat, der unbedingt Jesus Christus als den Auferstandenen erleben wollte, er hat ihn gesucht. Und ich wünsche dir, dass du dieser Suchende bleibst, bis du gefunden hast. Herr, offenbar dich heute Morgen. Herr, offenbar dich in den kommenden Tagen. Herr, offenbar dich als der lebendige und auferstandene Herr in unserer Mitte. Offenbar dich als der lebendige und auferstandene Herr in unseren Krisen und Sorgen und Nöten. Herr, offenbar dich in dieser verrückten Weltgeschichte, in der wir fast am Verzweifeln sind. Herr, du schenkst uns Hoffnung, du bist der Auferstandene, an dich halten wir uns. Herr, offenbar dich in den Krisen unserer Krankheit, unseres eigenen Sterbens, unserer Not oder in der Not unserer Angehörigen. Herr, offenbar dich als der Auferstandene. Herr, wir möchten in unserem Leben diese Wahrhaftigkeit der Auferstehung immer wieder erleben und proklamieren. Herr, ich bitte für die Gemeinde hier und die Geschwister, die hier ein- und ausgehen, Herr, dass sie Botschafter davon sind, dass sie einem lebendigen Gott dienen. Dass ein lebendiger Jesus Christus mitten unter euch ist. Dass ein lebendiger Jesus Christus mit euch vorangeht, jetzt und bis in die Ewigkeit. Dass ihr ein Leben voller Hoffnung jetzt führen könnt und in der Ewigkeit. Dass ihr ein Leben voller Kraft führen könnt, jetzt und in Ewigkeit. Dass dieses Leben hier nicht einfach diese Begrenzung des Sterbens hat, sondern dass wir einen Durchbruch haben in ein Leben in Herrlichkeit, Herr. Und ich danke dir, dass wir auch heute beten dürfen, dass diese Herrlichkeit Gottes durch den Heiligen Geist mitten unter uns ist für jetzt, Herr. Wir möchten noch viele, viele Menschen mitnehmen, Herr, in deine Gegenwart hinein. Wir möchten sie in dein Reich hineinlieben. Wir möchten, Herr, den auferstandenen Jesus Christus verkünden durch unser Leben, durch unser Reden, durch unsere Evangelisation und unsere Gottesdienste. Herr, Menschen sollen Jesus als den Auferstandenen finden. Herr, ich bitte für die Gemeinde hier an diesem Ort und in dieser ganzen Region, dass sie Zeugen sind der Auferstehung. Dass sie nicht irgendwie ein Prinzip lehren, das uns die Bibel weitergibt, sondern dass wir die Prinzipien lehren, die die Bibel weitergibt, voller Leben, voller Kraft, voller Herrlichkeit, voller Heiligen Geist, Herr. Herr, wir möchten nicht einfach nur Buchstaben weitergeben oder irgendwelche Gesetze, sondern wir möchten das Leben in dir weitergeben. Und dieses Leben ist nur hier, weil du der auferstandene Jesus Christus bist. Und so proklamieren wir auch heute Morgen, Jesus Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und daran freuen wir uns. Amen.